Man möchte heute Morgen etwas mit uns betrachten, das an und für sich der Menschen sehr stark in seinem Sein prägt. Der Mensch ist eigentlich von Natur aus angelegt auf Gemeinschaft. Das heißt, wenn man das Problem der Single-Gesellschaft heute sieht, ich sehe das bei mir im Geschäft jeden Tag, ich habe hier Menschen, die sind völlig anders wie das, was man früher von Menschen erwartet hat. Sie sind teilweise hochintelligent, hochstudiert. Aber sie leben völlig anders, wie man es eigentlich denkt. Sie leben nicht so, wie es ein normaler Mensch tut, dass er zum Beispiel morgens um sein Frühstück nimmt und dann kommt, sondern sie haben ein vollkommen elitäres Leben. Tag und Nacht ist verschoben, sie haben Arbeitszeiten, die sind völlig unnormal, sie gehen praktisch in diesem Beruf auf. Und wenn sie dann sich etwas suchen, wo sie sich einen Ausgleich schaffen, dann machen sie es gleich extrem. Dann gehen sie zum Beispiel anderthalb Jahre nach Australien. Also typische Dinge, wo du einfach siehst, es ist alles nicht mehr so ganz normal. Aber hier entstehen Menschen. Wenn du die genauer untersuchst, stellst du fest, dass sie doch eher einsam sind. Und wenn man auch im Alter mal dem Problem nachgeht, was es heißt, wenn Menschen vereinsamen, und man weiß ja, wenn man Mensch die Zuwendung streicht und ihn einfach nicht mehr beachtet, dass er dann kaputt geht. Mein alter Chef hat immer zu mir gesagt, wenn er mich angebrüllt hat oder mir irgendwo, sagen wir mal, etwas näher gedreht ist auf seine unnachahmliche Art, dann hat er immer gesagt, wenn ich mich beschwert habe, hat er immer gesagt, was willst du? Das ist die reine Zuwendung. Wenn ich wirklich mit dir sauer wäre, würde ich nicht mehr mit dir reden, und das ist gar nicht so dumm. Das heißt, das ist ein Geheimnis. Und das, was man Gemeinschaft nennt in der Welt, das ist natürlich eine Interesse- und Sympathiegemeinschaft. Man sucht seinesgleichen. Da kommen dann die Fanclubs und das her. Man sucht jemanden, der die gleiche Meinung hat, der mir dann wieder bestätigt, dass alles so ist, wie ich es gern hätte. Das ist typische weltliche Sympathie- und Interessegemeinschaft. Sagen wir, das ist auch ein Problem. Dann gibt es natürlich noch das ganz Extreme, und zwar die Gemeinschaft der Sekten. Wenn man das sich einmal näher ansieht, ich habe mich sehr viel mit dem auseinandergesetzt, als meine Kämpfe waren mit pfingstcharismatischer Bewegung. Wie wirkt das, dass man gleiche Meinung hat? Wobei ich jetzt hier nicht sagen will, dass das Sekte sind, sondern ich meine, mit Sekte meine ich dann auch meine Erfahrungen zum Beispiel mit denen, was man als klassische Sekte bezeichnet. Das war natürlich, sagen wir, extrem. Ich bin dann auf etwas gestoßen, das ich nur noch mit Gehirnwäsche bezeichnen kann und wo keine persönliche Normalität und Freiheit mehr war. Das ist auch das nicht, was den Menschen dann zur Ruhe bringt. Über das, was ich heute Morgen die Bibel untersuchen möchte, ist was völlig anderes. Das ist die Gemeinschaft, die einen Mensch völlig zur Ruhe bringt. Die einen Mensch zur Ruhe bringt, egal in welcher Situation er ist, egal in welchen menschlichen Umständen er drin ist. Also auch ein menschlich völlig vereinsamter Mensch, der keine Gemeinschaft hat mit anderen oder eher einsam lebt, kann hier trotzdem überleben. Das ist die Gemeinschaft, von der die Heilige Schrift sagt, es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eines der kostbarsten und auch eines des Unerklärlichsten, was es auf dieser Welt gibt. Ich möchte uns zuerst ein paar Bibelstellen lesen, um die Bedeutung dieses Wortes, Koinonia heißt es. Und das geht in Richtung, ja, also man hätte gesagt, so Genosse, Teilhaber, der dabei ist, der Anteil hat und ähnliches. In Matthäus 18, Vers 20 sagt der Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das heißt, da ist die Gemeinschaft der Heiligen, ist nicht basierend auf den Menschen. Die Menschen sind zweitrangig, sondern sagt, aber ich bin, wo Jesus ist, dort geschieht es. Und ich denke, das ist schon mal der wesentliche Punkt, um zu verstehen. Und in einer sektiererischen Struktur, wo der Herr Jesus nicht ist, dort kann das nie geschehen, sondern dann geschieht dann wieder Gemeinschaft auf Basis einer Form von Gehirnwäsche oder von Interessengemeinschaft. Also mir geht es jetzt ausdrücklich nur um dieses, was die Bibel Gemeinschaft der Heiligen nennt, um dieses heilige, kostbare Gut der Gemeinde Jesu. Kolosser 1, 12. Und das ist ein Geheimnis. Und es ist oft so, dass es kollidiert mit den menschlichen Interessen. Manchmal kann man nicht unterscheiden, was ist jetzt menschlich, was ist geistlich. Manchmal kann man nicht unterscheiden, was ist Finsternisgemeinschaft. Die gibt's auch, die durch Gehirnwäsche herbeigeführt wird. So, mir geht's jetzt wirklich darum, heute Morgen geistlich festzustellen, was ist die wahre Gemeinschaft der Heiligen. Kolosser 1, 12. Wichtiger Vers. indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann erklärt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das heißt, die Bibel sagt, diese Form der Gemeinschaft, die man vielleicht gar nicht kennt. Man kennt Kameradschaft. Ich bin früher Skirennen gefahren. Ich weiß, was Kameradschaft ist. Ich weiß auch, was Sportkameradschaft ist. Wir waren der Clique von 3, 4 jungen Männern, die teilweise auch starke Freundschaft hatten. Das alles ist hier nicht gemeint. Diese Dinge halten alle bis zu einem bestimmten Punkt und dann brechen sie zusammen. Aber das, was hier ist, Kolosser 1, das ist etwas, wo die Bibel sagt, ich habe eine Teilhaberschaft am Erbe der Heiligen im Licht. Ich bin unseres Herrn Jesus Christus teilhaftig. Das heißt, ich bin mit ihm ihre Gemeinschaft, ihre Beziehung und die bewirkt wieder etwas in Bezug auf die anderen Gläubigen. Und das ist dieses Geheimnis dieser unbeschreiblichen Gemeinschaft der Heiligen, die unsichtbar ist, die man nicht sieht. Philipper 1, Vers 5. Da sagt der Paulus, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt. Das heißt, es ist immer, die Gemeinschaft der Heiligen hat immer mit dem Herr Jesus zu tun, immer mit der Errettung zu tun und hat letztendlich immer mit dem Evangelium zu tun. Und nur wenn das in Ordnung ist, dann läuft diese Gemeinschaft. Alles andere ist, Entschuldigung, wie ich mal so brutal sage, Hasenverein, weil die können das besser wie wir, das ist sicher. Das muss man einfach mal ganz nüchtern sehen. Die Welt kennt es oft besser wie die Gläubigen. Wenn es rein um die menschliche Schiene geht, da sind die viel besser. Da sind die trainiert. Und da hast du Leute mit dem gleichen Interesse. Aber in der Gemeinde Jesu hast du intelligente, einfältige. Da hast du gefühlskalte, da hast du emotionale. Da hast du vollkommen verdorbte Sünder, die gerettet sind. Da hast du Leute, die kommen aus der edelsten Schiene und Familie heraus. Du hast die unterschiedlichsten Charaktere. Du hast Leute, die haben keinerlei Interesse an der Natur. Du hast Leute, die blühen auf, wenn sie die Natur sehen. Du hast Leute, die sind vollständig intellektuell, die lesen bloß Tag und Nacht. Du hast wieder andere Leute, die sagen, wenn ich Zeitung lese, habe ich schon eine riesige Leistung vollbracht. Ihr versteht, da gibt es so große Unterschiede. Ich habe einen Kollegen, mit dem habe ich gesprochen, der hat mir jetzt was geschenkt, weil ich ihm was geschenkt habe. Ich habe ein Neues Testament auf Altgriechisch geschenkt, weil er ein Altsprachler ist. Und dann hat er mir wieder was geschenkt und das war so extrem. Also ich habe dann sagen müssen, Entschuldigung. Dann habe ich mit ihm gesprochen und habe ich gemerkt, da lebt er drin. Die Motette eines Bach und so, der Mann ist gar nicht da, wenn er auf das Sache zu sprechen kommt. Da merkst du, der hat nur eine Sphäre, von der habe ich keine Ahnung. Also wenn wir uns jetzt privat näher kennen würden, hätten wir ein Problem. Das ist keine Frage. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Gemeinschaft der Heiligen ist losgelöst von dem allem. Und dann habe ich was anderes. Und das möchte ich vorab sagen, bevor wir in die Tiefe einsteigen, in dieses Thema. Ich habe einen Bruder von den Exklusiven. Den fürchtet ihr alle wie das Messer. Und der nimmt auch manchmal das Messer und, sage mal vorsichtig, sticht zu, geistlich gesprochen. Und jetzt hat er sich mit mir angelegt. Und zwar hat mich öffentlich, also im Internet hat er mich öffentlich. Nein, die Freiheit habe ich, jetzt gehen wir zweimal aneinander. Dann sind wir aneinander. Und je länger wir aneinander sind, ist eigentlich was ganz Seltsames passiert. Dieser erfängliche, ist eine Mischung aus Lehrstreit und Ähnlichem, hat dann irgendwann bewirkt, dass hier genau das zustande kam, trotz völlig unterschiedlicher Ansätzen, Gemeinschaft der Heiligen. Unerklärlich. Unerklärlich. Gemeinschaft der Heiligen. Obwohl ich etwas tue, was sie alle hassen. Wir zwei Brüder. Unfassbar. Da siehst du etwas, wenn Leute ehrlich vor Gott sind, trotz der Dogmatik einer Richtung, wo wirklich wahre Gläubige aufeinandertreffen, passiert es. Du kannst es nicht erklären, dass diese Gemeinschaft der Heiligen, und die Gemeinschaft der Heiligen ist nicht davon abhängig, dass ich in allen Punkten gleich denke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wahre Gemeinschaft der Heiligen basiert auf einer anderen Ebene, nicht auf Erkenntnis, nicht auf Dogma, nicht auf Lehre, sondern die basiert auf einem Geheimnis. Und mir geht es um dieses Geheimnis. Und es ist für mich schon in den Kämpfen mit der Pfingstbewegung gewesen. Ich habe einen Mann gehabt, der für mich ein Kopf war, mit dem ich sehr gut ausgekommen bin, der auch gar kein richtiger Pfingstler war, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber zu diesem Mann habe ich trotzdem, dass ich mit ihm gekämpft habe, wirklich so wie die Bibel sagt, Agonie, immer Ringkampf, immer heftigen. Und wir haben uns manchmal auch Schläge versetzt. Es war irgendwo immer im Unterbewusstsein und im tiefsten Herzen diese Gemeinschaft der Heiligen trotzdem da, auch 20 Jahre, 30 Jahre danach. Wisst ihr, wo wirklich wahrhaftige Gotteskinder sind und wo diese Gemeinschaft auf der Basis der Bibel entsteht, so wie es die Bibel beschreibt, dort hast du etwas, das ist etwas Geheimnisvolles. Und da brauchen wir nicht in allen Punkten einig sein. Aber gell, dass man es jetzt nicht falsch versteht. Ich rede jetzt nicht davor, wenn man zum Beispiel in diesen Kreisen der Einbruch eines falschen Geistes hat. Da ist keine Gemeinschaft der Heiligen möglich in dem Sinne. Es ist bloß möglich, dort wo Leute sind, die wirklich wiedergeboren sind, wirklich Gotteskinder sind, die in den Grundzügen klar sind. Und das Grundproblem ist, ich brauche nicht in jedem Einzelpunkt, muss ich gleich sein, aber ich brauche den gleichen Geist, nämlich der Heilige Geist. Das geht nicht, wenn der eine einen falschen Geist hat und der andere hat einen richtigen. Ihr versteht? Funktioniert es nicht. Es geht nicht, wenn der eine bloß religiös ist und der andere wiedergeboren. Funktioniert es auch nicht. Es geht auch nicht, wenn der eine Erlebnisse hat aus der Mystik raus und der andere hat die Erlebnisse aus dem Wort Gottes, aus der Begegnung mit dem Herr Jesus raus. Dann funktioniert es nicht. Sobald zwei total artfremde Ebenen da sind, funktioniert es nicht. Wenn aber zwei Gläubige da sind, wo der eine sich vielleicht irrt lehrmäßig, der andere irrt sich nicht lehrmäßig, ist trotzdem Gemeinschaft der Heiligen möglich. Und das ist das Geheimnis. Ich brauche nicht diese sektiererische Gleichschaltung. Aber ich möchte es in alle Nuancen, wie es die Bibel zeigt, auch aufzeigen. Es gibt auch Punkte, wo du dann wieder auf Distanz gehen musst, trotz dieser Gemeinschaft. Ganz wichtiger Punkt, 2. Korinther, einfach vom Gesamten her, 2. Korinther 1, 12. Die Bibel sagt hier, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Sie sagt hier, es gibt hier ein Verkehr, ein Bewegen unter Menschen und sagt, und diese göttliche Weisheit, die betrifft zwei Gruppen. Und die Bibel geht immer von zwei Gruppen aus. Und es hat mir geholfen, mich zu bekehren, dem die Bibel immer davon ausgeht. Schwarz, Weiß, Licht, Finsternis, Gott, Teufel. Die Bibel ganz klar sagt, die Welt, die Nichtbekehrte und die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Und dieser extreme Unterschied, der muss rauskommen bei allem. Und der sagt hier, Paulus, du kannst dann wandeln, aber du hast immer die zwei Gruppen. Und jetzt sage ich es mal ganz vorsichtig, mit der Welt habe ich keine Gemeinschaft, weil das geht, weil die der Heilige Geist nicht hat. Mit den wahren Gläubigen habe ich Gemeinschaft, das ist was ganz anderes. Also Gemeinschaft der Heiligen. Aber ich habe trotzdem das, was man ein minder, also jetzt sagt mindere, da gibt es wieder Ärger. Ich meine einfach eine andersartige Gemeinschaft habe ich natürlich auch mit meinem Nachbar, den habe ich mit Verwandten, den habe ich mit meinen Kollegen. Das ist okay. Aber dieses Geheimnisvolle, diese geheimnisvolle Perle, diese Kostbarkeit, das Geheimnis, diese Gemeinschaft der Heiligen, dieses große Geheimnis, das kann man nur haben, wenn man den biblischen Weg hinter sich hat. Ich zeige ihn gleich. 1. Korinther 5, 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass er keinen Umgang mit Unzüchtigen haben soll. Sagt er ganz klar, du darfst keinen Umgang haben mit Unzüchtigen. Sagt er aber ganz klar, aber noch nicht mit denen in der Welt. Sonst musst du ja die Welt verlassen, weil da ist ja jeder. Sondern er sagt was, oder jeder Zweite. Da ist es ganz anders. Er sagt, bei den Heiligen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Gemeinschaft der Heiligen ist so etwas Kostbares, dass sie von Gott her verteidigt wird. Und dass Gott sie in bestimmten Punkten auch durch Gemeindezucht verteidigen lässt. Und um den Rest zu schützen, dass die Gemeinschaft der Heiligen beieinander bleibt, gibt es Stufen der Gemeindezucht. Milde, härtere und radikale. Und das gehört genauso zu der Gemeinschaft der Heiligen. Mir geht es darum, das Ganze heute Morgen zu sehen. Sprüche 6,16, und da kommt der wichtige Punkt. Sprüche 6,16. Es hat mich immer erschüttert, wenn ich diese Sprüche-Kapitel las, was Gott da sagt. Diese sechs hasst der Herr, und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die schnell zum Bösen laufen, ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht. Soweit ist uns das klar. Und jetzt kommt, und einer, der Zwietracht sät zwischen Brüdern. Das heißt, es ist von Gott her verwerflich, die Gemeinschaft der Heiligen zu brechen, wenn die Bibel es nicht sagt, dass man das richtig verstehe. Wo die Bibel es sagt, breche ich auch in der Praxis diese Gemeinschaft der Heiligen, aber ich breche sie nie, wo letztendlich von Gott her das nicht geboten ist, weil da habe ich eine Perle, eine Kostbarkeit, die ich nicht zerstören will, wo die Bibel sagt, es ist Gott ein Gräuel, wenn jemand Zwietracht sät, wo es von Gott her gar nicht vorgesehen ist. Und da müssen wir aufpassen. Da kann es nämlich blitzschnell passieren, dass wir zum Gegner Gottes werden in unserer Frömmigkeit und meinen, das ist alles okay. Also wir haben hier ein heiliges Gebiet, aber gefährliches Gebiet. Aber ich möchte jetzt zu dieser Gemeinschaft übergehen, dass wir es verstehen. Bevor wir dann am Schluss einfach nochmals die Einschränkungen und die genaue Definition der Schrift uns ansehen, wie sie beschrieben wird. Zuerst schon mal eine ganz einfache Sache. Das große Kapitel der Gemeinschaft ist 1. Johannes 1. Das ist das hohe Lied der Gemeinschaft. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Er sagt also ganz klar, Wurzel aller Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und sagt, aus dieser Gemeinschaft raus, praktisch kommt unsere ganze Freude, unsere ganze Befriedigung, das, was Gott uns gibt. Und damit, mit dieser vollkommenen Freude, bin ich in der Lage, mit euch anderen ebenfalls eine vernünftige Gemeinschaft zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ohne die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, gibt es keine Gemeinschaft im Sinne von Gemeinschaft der Heiligen untereinander. Die hängt immer am Gott unter seinem Sohn Jesus Christus. Und wo das nicht ist, ist gar nichts. Da ist Religion, da ist vielleicht Interessengemeinschaft. Johannes 13, Vers 8. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Wörtlich steht auch kein Teil an mir. Das heißt zu Deutsch, hier haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Wenn der Herr Jesus mich nicht in seinem Blut gewaschen hat, das heißt, wenn ich nicht Gottes Kind bin, wenn ich nicht bekehrt bin, wenn ich nicht gerettet bin, ist die Gemeinschaft der Heiligen für mich nicht fassbar. Ich habe sie nicht. Ich habe sie effektiv nicht. Aber zwei Gläubige, die gewaschen sind im Blut des Lammes, müssen eigentlich, wenn sie einigermaßen sauber vor Gott stehen, immer Gemeinschaft haben. Wenn dies nicht geht, gibt es ein Problem. Das ist einfach Fakt. Da kann man rumdiskutieren mit Sympathie, das ist völlig egal. Sympathie zählt im Reich Gottes nicht. Interessengemeinschaft zählt nicht, sondern zählt die Gemeinschaft der Heiligen. Und sobald jemand sein Interesse zu hoch ersetzt, wird diese Gemeinschaft in der Praxis zerstört. Und das ist Sünde. Und die Bibel geht hier davor aus und sagt, 1. Korinther 1, Vers 9, immer die gleiche Ebene. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, Gott, der Vater selber, beruft uns. Das Wort berufen ist ein altdeutsches Wort, das es gar nicht gibt im Neudeutsch. Ist elendschwer bei jeder Bibelübersetzung. Wie übersetze ich Berufung? Was ist Kaleo? Da haben sich die Übersetzer die Zähne ausgebissen. Da haben sich auch schon wirklich Bibelgläubige und wirklich haben sich die Gläubigen die Köpfe fast eingeschlagen. Ist bloß der Ruf oder ist Berufung mehr? Aber hier sagt er ganz klar, Gott ruft uns praktisch und beruft uns und sagt, komm, komm zur Gemeinschaft meines Sohnes. Sobald man den Ruf Gottes hört, sobald man mit Gott in Ordnung ist, ist man automatisch in der Gemeinschaft des Sohnes Gottes und ist automatisch in der Gemeinschaft der Heiligen. Du trittst in die Gemeinschaft der Heiligen ein in der Sekunde der Wiedergeburt. In der Sekunde, wo du gerettet wirst, geschieht, flammt diese Gemeinschaft der Heiligen schlagartig auf. Das ist etwas, das in der unsichtbaren Welt sofort geschieht. Sofort ist die Verbindung hergestellt. Unsichtbar und nicht erklärbar. Und jetzt kann man sie natürlich in der Praxis zerstören. Da kommen wir drauf. Aber mir geht es jetzt einmal um den Grundsatz. Apostelgeschichte 2, 42. Die Apostel haben das dann praktiziert. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Jetzt kann man natürlich sagen, in der Gemeinschaft, wir sitzen zusammen. Das ist es nicht. Ich habe gekämpft, seit ich gläubig war, seit es diese Gemeinde auch gibt, seit wir hier die Gemeinde aufgebaut haben, um die Definition von Gemeinschaft. Wir hatten immer wieder Leute, die haben gesagt, das ist, wenn wir zusammensitzen. Ich gesagt, es ist nicht, wenn wir zusammensitzen. Das ist eine Form von Gemeinschaft auszudrücken. Aber die Gemeinschaft passiert woanders. Wenn ich mit dir keine Gemeinschaft habe und sie nur herbeiführen kann, wenn wir zusammensitzen, taugt es nichts. Nutzlos, sinnlos, falsch. Verführung, nicht echt, sondern wahre Gemeinschaft passiert, da springt ein Funke, da ist etwas da in der unsichtbaren, transzendenten Welt, da ist ein geistliches Potenzial da, da ist etwas da, das fast wie ein Zahnrad, das kann man nicht erklären, das kann sich ausdrücken durch Zusammensitzen, kann sich ausdrücken durch Gespräche, kann sich ausdrücken durch Gebet, das kann sich durch viel, viel ausdrücken, durch Arbeit, aber das Wesentliche ist nicht, dass ich irgendetwas tue, sondern das Wesentliche ist, dass etwas ist. Ist euch klar der Unterschied? Es muss etwas sein und das Sein muss da sein. Und wenn es da ist, dann ist okay. Wenn es nicht da ist, vergesst es. Hält nie. Ein ganz wichtiger Punkt, Philipper 2,1. Mir geht es einfach darum, dass man begreift, was ist diese Gemeinschaft der Heiligen? Das kann man nicht organisieren. Es geht überhaupt nicht. Philipper 2,1. Nochmal eine Episode von dem Bruder. Wisst ihr, der Bruder ist ja schon messerscharf. Und ich habe dann so ein bisschen, also halb beschwerend, habe ich gesagt, naja, an dem Punkt brauchen wir uns doch nicht zu Deutsch die Klinge zu kreuzen. Das ist doch nicht nötig. Dann schreibt er mir zurück. Und da hast du wieder gemerkt, dieser Mann, der allgemein als Scharfmacher gilt, aber ich glaube, der ist gar keiner in dem Sinne, sondern du musst ihn nur verstehen, schreibt mir dann und sagt, es soll doch kein Klingerkreuzer sein, sondern, so wie es in den Sprüchen steht, ein Angesicht schärfst das Angesicht des anderen Mannes. Du hast gemerkt, er sucht keinen Streit. Er sucht keinen Streit. Ich suche auch keinen. Interessant, kostet ein bisschen Zeit, da gebe ich ehrlich zu. Aber es ist etwas Kostbares. Ich habe neu begriffen, was ist Gemeinschaft der Heiligen? Was ist das? Also ich muss nicht mit jedem verbrüdert und einig sein und die gleiche Krawatte tragen und den gleichen Geschmack haben und das gleiche Auto fahren und die gleiche Frisur haben und die gleiche identische, millimetergenau gleiche Lehre haben, um Gemeinschaft der Heiligen zu haben. Ich kann scheinbar auch Gemeinschaft der Heiligen haben mit Leuten, die in mancher Punkte anders denken. Und das kommt von Philipper 2,1. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Es passiert im Heiligen Geist. Diese Gemeinschaft geschieht unsichtbar durch den Heiligen Geist. Die kann man nicht erklären. Das geht nicht. Man kann sie nicht organisieren, man kann sie nicht herbeiführen, weder ist sie da oder sie ist nicht da. Ich zeige gleich, was ich tun muss, dass ich derer teilhaftig bin. Wieder zu unserem großen Hohelied der Gemeinschaft, 1. Johannes 1. Und hier ist der Schlüsselvers, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Sagt die Bibel. Sobald ich im Lichte wandle, gewaschen bin im Blut des Lammes, also in der Reinigung lebe, dann flammt die Gemeinschaft auf. Die ist sofort da. Die ist nicht zu verhindern, trotz unterschiedlicher Ansichten. Wenn die Gemeinschaft nicht möglich ist, dann konstatiere ich drei Dinge. Eigentlich zwei. Erstens, oder eigentlich sind es drei. Der erste ist mit Gott nicht in Ordnung, das nicht funktioniert. Oder der erste ist mit Gott nicht in Ordnung und der zweite ist dafür dann mit Gott nicht in Ordnung. Oder das dritte, es sind beide nicht in Ordnung. Eins von den drei muss vorliegen. Wisst ihr, das kann man radikal sagen. Da kann man auch in der Praxis der Gemeinde sagen, erzählt mir wirklich jede Geschichte, die euch einfällt. Es ist alles Unsinn auf diesem Sektor. Gemeinschaft funktioniert nachweislich, sobald die Heiligen im Lichte wandeln miteinander, passiert nichts. Kann ich nachweisen, auch praktisch. Sobald einer nicht in Ordnung ist, oder beide, oder alle, wird es ganz schwierig. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du stundenlange Krisengespräche haben, die kannst du aufhören. sind vollkommen sinnlos, weil da kommt nichts dabei raus. Gemeinschaft der Heiligen geschieht durch Wandel im Licht und sonst doch gar nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In Jesaja 59,1, man kann auch beten und sagen, das ist alles in Ordnung, aber es steht in Jesaja 59,1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das heißt, die Bedeutung der Sünde auf diesem Gebiet ist ungeheuer. Gemeinde zerstört Gemeinschaft der Heiligen. Und darum sagt die Bibel auch ganz klar, du musst auf dieser Grundlage, dieser Gemeinschaft, musst aufpassen, auch in der Praxis, dass du nicht die Gemeinschaft der Heiligen mutwillig zerstörst. 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn das haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Das ist eine Doppelfunktion. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Rührt nicht Unreines an und ich will euch aufnehmen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, Dreimächtige. Damit sagt er ganz klar, wenn du dich bekehrst, musst du raus, innerlich zuerst. Wie das sich dann äußerlich auswirkt, das gibt die Dynamik hinterher. Du musst innerlich raus aus diesen ganzen Dingen dieser Welt und dann kommst du zu meinem Jesus. Und jetzt heißt es Kapitel 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Jetzt braucht es den Prozess der dauernden Reinigung, dass diese Gemeinschaft der Heiliger entsteht. Echt ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Wenn der nicht da ist, dann wird es schwierig. 1. Korinther 10, 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Also nochmals, die Bibel sagt, diese Gemeinschaft der Heiligen geschieht durch Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus, sie geschieht im Heiligen Geist, sie geschieht durch Vergebung, sie geschieht durch Reinigung und sie sagt ganz klar, sie geschieht durchs Blut. Das heißt, jede Frage der Gemeinschaft, auch der Störung einer Gemeinschaft der Heiligen, kann man regeln übers Blut Jesu. Natürlich über die Ehrlichkeit der Beteiligten, das ist jetzt gar kein Wert. Aber man muss sich hier bewusst sein, da ist eine andere Ebene. Wir sind hier nicht mehr auf menschlicher Ebene. Wisst ihr, wir versuchen ja dauernd menschlich, das mache ich auch, du versuchst ja dauernd menschlich mit dem Intellekt, mit deinen Fähigkeiten, seelisch Menschen zu beeinflussen, mit ihnen zu reden. Aber in der Gemeinschaft der Heiligen ist es sinnlos. Ist völlig sinnlos. Die passiert oder passiert nicht. Wenn sie nicht passiert, Entschuldigung, dann stimmt was nicht. Wenn sie passiert, in Ordnung. Darum ist es auch völlig sinnlos, sich zu überlegen, mit wem soll ich Gemeinschaft haben. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich überlege nicht, mit wem ich Gemeinschaft habe. Ich habe mit jedem wahrhaft Gläubigen aufgrund der Tatsache, dass er der Heilige Geist hat, ich habe der Heilige Geist. Wenn wir beide im Licht wandeln, dann passiert es. Dann kommt in der unsichtbaren Welt sofort die Verzahnung zustande. Die kann natürlich gebrochen werden durch Sünde, die kann gestört werden durch Sünde, die kann gestört werden durch Irrlehre, die kann gestört werden durch manche Dinge, wo die Bibel sagt, jetzt sondere dich ab, das ist was anderes. Aber zuerst einmal ist die als Tatsache da. Aber ihr müsst aufpassen. Paulus sagt, ich kann mich selber nicht beurteilen, darum muss mich der Herr beurteilen. Wie will ich beurteilen, wenn ich nicht vorm Allgesicht Gottes stehe, ob jetzt eine bestimmte Beziehung aus dem Heiligen Geist ist oder ob die Beziehung aus dem Fleisch ist? Ob der oder die mir einfach liegt? Ihr begreift. Wehe, wenn ich das verwechsle. Dann kommt es zur Katastrophe im Zweifel. Auf jeden Fall faktisch, man kann sie nicht machen, sie ist da. Das ist einfach Tatsache. 2. Korinther 13, 13, das wird ja immer bloß als Sprüchle am Schluss vor einer Versammlung gelesen. Aber die Bibel ist ja geschrieben nicht als Sprüchle für die Versammlung, sondern als letztendlich Wunsch des Paulus, was beim Gläubigen passieren soll. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. wo die Bibel ganz klar sagt, durch seine Gnade ist die Erlösung geschehen. Die Liebe Gottes, also hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn gab, und die Folge davon, diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dass die wirklich passiert, das ist das, was der Paulus will. Und das ist das, was er Gemeinde durchbringt, das bringt auch das Leben eines einzelnen Gläubigen durch, in der krisenhaftesten Situation. Es gibt natürlich jetzt Probleme, jetzt muss man sagen, wunderbar, da muss ich ja nur wiedergeboren sein, nur in der Gemeinde, und dann ist alles wunderbar, dann ist hier das Paradies auf Erden. Das ist natürlich nicht, schau klar, wisst ihr warum? Weil wir im Fleische wandeln, weil wir Gläubige sind, die noch einen Körper haben, weil wir Gläubige haben, die einen eigenen Kopf haben, weil wir Gläubige haben, die letztendlich ehrlich vor Gott sind, wir haben Gläubige, die sind unehrlich vor Gott, wir haben Gläubige, die manipulieren andere, wir haben Gläubige, die lassen sich manipulieren. Wisst ihr, wenn du das ganze Potenzial in einen Topf reinwirfst und dann mal rumrührst, dann musst du nur eines noch am Schluss erkennen: Herr, erbarme dich. Versteht? Da kann nur noch der Herr helfen, weil das kannst du nicht mehr entschlüsseln. Und das ist das Problem. Jetzt geht der Paulus hin und unter der Inspiration des Heiligen Geistes geht er das Problem an und sagt zum Beispiel in Epheser 4, 11 bis 15, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten, etliche als Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jenem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Hier hat Gott ein Filter eingesetzt. Und zwar, Gott hat ein Filter eingesetzt, dass die menschliche Ebene nicht wirkt, dass der Intellekt nicht wirkt, dass die Intelligenz nicht wirkt, dass die seelische Kräfte nicht wirken. Die wirken alle nicht im geistlichen Bereich, sondern er sagt, Gott hat es so gewollt. Das ist Fakt, dass der Herr Jesus als Haupt der Gemeinde über die geistlichen Begabungen, die Charismen, die jeder Gläubige hat, dass er dann diese Gläubige zurüstet und über die Ämter, wörtlich im Griechischen heißt Dienste, das ist also das Gleiche, wie wenn ich jemand körperlich pflege, so kann ich geistlich jemand pflegen, dass er über diese Dienste die Gemeinde zurüstet. Er hat sich ausdrücklich vorbehalten, dass er es tut über diese Schienen. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, warum das kommt? Ich habe es lange nicht begriffen. Es kommt wegen der menschlichen Linie. Wisst ihr, wie oft habe ich es erlebt, wenn du mit jemand einig bist und du hast das gleiche Umfeld, die gleiche Gedanken, die gleiche Ansätze, die gleiche Vorstellungen. Na, kommt plötzlich, na funktioniert das wunderbar. Aber Entschuldigung, was für ein armer Mensch, der das nicht hat. Der ist automatisch aus dieser Gemeinschaft ausgeschlossen, es sei denn, er lässt die Gehirnwäsche über sich ergehen, dass er gleich denkt. Um das alles zu verhindern und diese Schiene nicht zu zementieren im menschlichen Raum, hat Gott sich vorbehalten, dass er es als Haupt macht über die Ämter. Das will man nicht hören, ist aber so. Und da kann der Intelligenteste, da kann der Raffinierteste, da kann der größte Disputierer, der größte Redner, der wichtigste, guck mal, keine Chance. Funktioniert nicht. Weil Gott sich vorbehält, dass es über den Leib Christi, über die Ämter tut. Das ist einfach Tatsache. Das ist kein Amt, das man nach außen sieht, das ist ein Amt, das innerlich angezeigt wird. Das sind die Leute, die der Herr nimmt. Fertig. Epheser 5 ganz ist eine ganz normale, nüchterne, sachliche Erweisung, wie man das praktisch praktiziert. Dann hinterher diese Gemeinschaft. Paulus sagt einmal, werdet meine Nachahmer, so wie ich Christus oder Gott nachahme. Hier sagt er, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und jetzt bringt er eine ganze Aufzählung, sagt Unzucht, Unreinheit, Habsucht, Schändlichkeit, albernes Geschwätz, Witzeleier und so weiter, weg. Sagt Unzucht, Unreinheit und Habsucht, sind Götzendienst, führen zum Ausschluss vom Reich Gottes. Und jetzt sagt er, ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Und jetzt erklärt er das. Und erklärt, wie wenn man in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes selber lebt, wenn man selber im Lichte wandelt, was dann passiert. Vers 17, du wirst deinen Herrn Wille Gottes fragen. Vers 18, du wirst dich nicht berauschen lassen, auch nicht von geistlichen Dingen. Nüchternheit. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Leute gesehen habt, die durch religiöse Dinge berauscht sind. Ich habe die gesehen, in Ekstase. Die da standen, die war nicht mehr da. Und er sagt, redet zueinander mit Psalmen, Lobgesingen und geistlichen Liedern. Und das ist ein Geheimnis. Auch der Gesang in der Gemeinde Jesu ist ein Geheimnis. Darum muss man wachen über die Liederbücher. Wahrer, erweckter Gesang bewirkt genau diese Intention. Und zwar, wenn man nämlich Gott im Herzen spielt, und dann wird man auch bereit, Gott dem Vater Dank zu sagen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und dann kommt die ganze Palette, was man tun soll. Wisst, dann kommt die ganze biblische Erweisung. Bist im Heiligen Geist immer bereit, die biblische Erweisung zu tun. Und wisst, wenn man nicht im Heiligen Geist ist, in der Regel nicht bereit, die Erweisung Gottes zu tun. Also, das ist, was er für zu Hause in aller Ruhe zu studieren und sagen, will das der Heilige Geist wirklich? Ist das wirklich das, die Gemeinschaft der Heiligen lässt in Ruhe durch? Genau das ist das, was Gott will. 1. Thessalonicher 3,12. Ganz andere Gedanke. Also ich muss einfach einen Abriss heute Morgen abliefern. Das heißt, ich kann jetzt nicht in die Tiefe gehen, jedem einzelnen Thema. 1. Thessalonicher 3,12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sagt praktisch, durch die Gemeinschaft der Heiligen, wenn wir die hier praktizieren, indem wir wirklich im Lichte wandeln, sind wir auch bereit für die Wiederkunft. Wie viele Konferenzen, wie viele Bücher sind geschrieben worden, was muss ich tun, um bereit zu sein, wenn der Herr kommt? Hier steht's. Du musst nur die Gemeinschaft der Heiligen pflegen, im Lichte wandeln, passiert gar nichts. Also biblisch relativ einfach. Jetzt kommen wir zu einem der schönsten Verse, die es in der ganzen Bibel gibt. Lukas 8, Vers 38. Das ist etwas Kostbares. Das sagt die Bibel. Und zwar, das ist der Mann, bei dem die Dämonen ausgefahren sind. Das sagt die Bibel. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihm, dass er bei ihm bleiben dürfe. Steht ihr? Wenn die Finsternis von mir weicht, dann zieht es mich zu meinem Jesus. Denn wenn ich bei ihm bleibe, wenn ich bei ihm sei, dann habe ich Sehnsucht nach dem Blut. Und das bewirkt wieder als Reflexion, also als Umkehrreaktion. Das heißt, dann zieht es mich zum Herrn. Und dann automatisch beginne ich im Licht zu wandeln und automatisch beginnt es wie ein Fächer, überall, wo gleichzeitig Gläubige sind, die das Gleiche im Lichte tun, mit denen Gemeinschaft herbeizuführen. Das ist wie ein Fächer. Aber das beginnt, indem ich mich hinaufversammle zu ihm, indem ich in Ordnung bin, indem ich im Lichte wandle und dann kommt dieser Fächer. Und dann stellt es mit aller blitzartig die Verbindung her, die das Gleiche tun. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Die kann man nicht erklären. Praxismäßig sieht das gewaltig aus. Apostelgeschichte 20, 38. Am meisten betrübt, und zwar, müsst vielleicht 37 lesen. Also Paulus betet hier mit einer Gruppe von Gläubigen, die ihm sehr am Herz liegen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen. Da weinten alle sehr vielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Das ist ein Normalzustand. Versteht ihr? Normalzustand. Aber jetzt guckt mal an, wie es in der Gemeinde Jesu heute ausgeht. Da ist irgendjemand, der wird intrigiert. Da passt mir das nicht, da passt mir jenes nicht, versteht ihr? Und alles, was nach Autorität riecht, wird untergraben. Das ist eine Katastrophe. Es ist heute an der Tagesordnung, dass Gemeinde einen Aufstand planet und die Leute, die ihnen nicht passen, einfach abschießen. Ja, wo sind wir? Sind wir wirklich beim Hasenverein oder beim Turnverein? Dort geht es so zu, ist normal. Ich habe in Missionswerke, war ich dabei, habe ich die politischen Kämpfe gesehen in Missionswerken. Das kann man sich nicht vorstellen. In der Stunde, wo ich da drin saß, ist bei mir etwas geboren in meinem Kopf, habe ich gesagt, niemals, als ich dann auch noch die Auswirkungen sah, niemals werde ich, wo ich nur einen Millimeter was zu sagen habe, zulassen, dass eine Gemeinde ein EV wird. Aus einem ganz einfachen, nicht wegen Ökumenie und solche Dinge. Das mögen Gründe sein für andere Brüder. Das ist ein ganz einfacher Grund. Du kannst übrigens frei alles manipulieren. Relativ einfach. Über die Mitgliederversammlung, ich war da dabei, wie es da zuging, da war mir klar, das ist kein Instrument fürs Reich Gottes, sondern entweder kommt es vom Herrn über das Haupt, über diese Ämter und wird von Gott durch Vollmacht bestätigt oder ich kann es bleiben lassen. Wenn ich es über politische, vereinsrechtliche Schiene herbeiführen muss, ist gleich mal nicht von Gott, sondern es ist vom Fleisch, wenn nicht gar vom Teufel. So weit möchte ich nicht einmal in jedem Punkt gehen. Aber da muss man einfach sehen, da ist eine ganz andere Ebene. Und dann in Kapitel 21, Vers 1 heißt es, als wir uns von ihnen losgerissen hatten. Das ist der Normalfall. Wisst ihr, wenn bei uns schon Brüder waren, überregional, selbst wenn du mit ihnen nicht in allem einig bist, es ist ein wunderbares, schönes Zeugnis der Gemeinschaft der Heiligen, wenn die Brüder an der Türe stehen und dann am Schluss sagen sie, also es ist schön bei euch, aber Entschuldigung, ich muss jetzt gehen. Nach einer Viertelstunde, ich wollte schon vor einer Viertelstunde gehen. Jetzt zu Deutsch, lass mich losreißen. Das ist immer gut sein. Was für mich das Schlimmste, alles Allerschlimmsten ist, habe ich bei uns auch schon erlebt. Der Bruder packt seine Utensilien ein, geht durch den Gang und er geht allein. Es ist niemand da, der sich von ihm losreißen muss. Er geht allein zu seinem Auto, steigt ein und fährt ab und es interessiert fast gar niemand mehr. Und nur ein paar der Verantwortlichen geht dann schandenhalber hinterdrei, dass die Form gewahrt wird. Versteht ihr? Das ist wohl das Schlimmste, was es geben kann. Aber wenn so eine Losreiserei ist, ich habe mal eine Gemeinde, mit der ich sehr verbunden bin, habe ich mal, haben wir das Losreisen probiert und es ist dann morgens um 5 Uhr gelungen, nach einer Versammlung am Samstagabend, die um 10 Uhr aus war. Also wir haben schon die Versammlung auf 12 Uhr ausgedehnt. Und dann ging die Versammlung bis morgens um 5 zwischen Tür und Angel. Und zwar, wir sind immer gekommen bis zu drei Stühle weiter, bis zur Tür. Ich wollte es bloß zeigen, es gibt sowas. Ist was ganz anderes, wenn die Brüder dir signalisieren, jetzt wird es Zeit, dass du gehst. Ihr versteht, da ist ein Geheimnis. Das kommt aber von dieser Gemeinschaft der Heiligen. Das kommt jetzt nicht, weil wir unbedingt einig sind, sondern da ist etwas Kostbares. Und das muss man letztendlich pflegen und das kann man auch nicht organisieren. Die Bibel geht dann weiter und erklärt es. Sie sagt unzweideutig, es kommt durch die Reinigung, es kommt durch das, dass ich mit Christus gekreuzigt lebe, es kommt, weil ich im Lichte wandle, es kommt auch durch die Berufungen, da gehört der ganze Fächer des Leibes Jesu Christi dazu, mein Wirkungsfeld, dann funktioniert die Gemeinschaft, mein Maß des Glaubens, meine persönliche Gnadegabe und mein Platz im Leib Christi, 1. Korinther 12, 18. Wenn das alles funktioniert und ich mich dem Haupt, dem Herr Jesus zur Verfügung stelle, indem ich im Lichte wandle, dann tue ich auch das, was Gott von mir will. Dann werde ich meine Berufung ausüben, dann wird Gott alles tun, was er durch mich tun will. Und ich werde ein Säge sein für meine Geschwister und sie werden ein Säge sein für mich, wenn die genau das Gleiche tun. Und dann kommt etwas zustande, das du nicht erklären kannst. Wisst ihr, wie oft haben Leute von mir verlangt, ich soll es organisieren. Ich kann manche Dinge nicht organisieren, weil das der Herr sich vorbehalten hat. Das heißt, wir dürfen nicht in das Fleisch fallen und versuchen, das, was der Heilige Geist tut, durch die Heiligen, dass man das über Organisation macht. Das geht nicht. Funktioniert nachweislich nicht. Jetzt kommt was Interessantes. Die Bibel sagt zu Deutsch, wir sollen uns der Geduld befleißigen. Es gibt Dinge, da sind wir einfach zu schnell. Der Herr hat viel mehr Zeit wie wir. Der Mensch ist ungeduldig. Er will immer, dass es so geht, wie er will, und zwar schnell. Manchmal hat der Herr viel, viel mehr Zeit. Ich weiß, ein Bruder, den hat Gott berufen, nachdem er pensioniert war. Das war schon, der hat auch den Kopf geschüttelt und gesagt, ja, jetzt habe ich als Evangelist dem Herrn gedient, 30 oder 40 Jahre war sogar auf dem Missionsfeld, und jetzt beruft er mich am Schluss, wo ich eigentlich meine Ruhe will. Und dann ist sein Dienst eigentlich erst richtig aufgebrochen. Und jetzt kommen wir einfach zu dem, wenn das alles klar ist, die Grundvoraussetzungen, dann müssen wir sagen, dann wäre ja wieder alles wunderbar. Ja, aber jetzt kommt die Praxis. Die Praxis der Gemeinschaft der Heiligen. Epheser 4,2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wisst ihr, es gibt ein ganz einfaches Problem. Natürlich geschieht die Gemeinschaft der Heiligen durch den Heiligen Geist. Natürlich geschieht die durch den Wandel im Licht. Aber der Mensch, mit dem ich Gemeinschaft habe, ist trotzdem ein Mensch. Und es ist trotzdem ein Mensch, den ich jetzt leiden kann oder nicht leiden kann. Und es ist trotzdem ein Mensch, der mir jetzt liegt oder der mir nicht liegt. Der irgendwelche Unart oder auch keine Unart hat, die mir jetzt gefallen. Und vielleicht kann er meine Unart nicht letztendlich leiden. Also ich sage, ich gehe mal in die Praxis. Die alten Brüder haben mir immer gesagt, Karl Hermann, wenn du in die Versammlung gehst, geh zu Deutsch gut geduscht oder mit Deo. Und ich sage, wieso? Ich habe gesagt, die sollen mir doch was Geistliches beibringen. Was bringen die Brüder mir Dusche und Deo bei? Und die Brüder haben gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen, wie unangenehm das in der Versammlung sein kann und alles stören kann, wenn der Körpergeruch zum Problem wird. Versteht ihr? Praktisch. Und die Bibel sagt, du musst, um der Gemeinschaft der Heiligen willen, musst du die anderen manchmal auch mit solchen Dingen ertragen. Ihr versteht? Ertragen. Du musst manche Dinge ertragen. Wenn du einen Bruder oder Schwester neben dir hast und die räuspert sich die ganze Zeit, dann musst du das ertragen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist mehr wert wie räuspern. Ist mehr wert wie gestört werden. Wenn ich sehe, was die Gläubigen alle sagen, was sie stört und was sie ärgert, dann muss ich sagen, ist okay, wird mich auch stören. Aber die Gemeinschaft der Heiligen ist mehr. So wie der Bruder, der vollkommen taub war und in die Versammlung kam. Und der Prediger hat gesagt, ja, warum kommst du jeden Sonntag? Du verstehst doch keinen Ton. Sagt er, ja, ich verstehe gar nichts. Er sagte, also was ist ja die Zeichensprache oder mit dem Block, wie sie sich verständigt haben. Auf jeden Fall hat der Mann dann, hat ihn zu Deutsch gefragt, warum kommst du, wenn du nichts verstehst? Und hat er ganz klar Zeugnis gegeben, Gemeinschaft der Heiligen. Er wollte einfach bei den Heiligen sein. Er hat diese unsichtbare Verknüpfung in der unsichtbaren Welt zwischen den Heiligen, hat er so genossen, obwohl niemand mit ihm geredet hat. Und wenn er zu ihm geredet hat, hat er es nicht verstanden. Und wahrscheinlich ist es ja dann auch schwierig, wenn er geredet hat, das war alles schwierig. Aber er hat es genossen, die Gemeinschaft der Heiligen. Und ich denke, dieses Geheimnis darf man nicht zerstören. Und darum sagt die Bibel, du musst ertragen lernen. Du musst ertragen lernen, dass der andere Macken hat. Im Schwäbischen sagt man Marotten, dass er Dinge hat, die dir nicht gefallen. Mit dem musst du leben. Es kann schon anfangen, dass der eine Krawatte am Sonntag hat, sieht der andere nicht. Versteht ihr? Ist doch Stilfrage, oder? Ist doch nicht das Problem. Es kann sein, dass der eine brüllt beim Singen und der andere lispelt. Ist doch egal. Es gibt Leute, die singen furchtbar laut falsch. Musst du ertragen. Zu Wilhelm Busch hat sie gesagt, lieber Bruder Busch, du singst nicht schön, aber laut. Ihr begreift. Ich muss doch nicht alles ertragen. Oder muss ich doch alles ertragen? Ich muss viel ertragen, nicht alles. Alles muss ich nicht ertragen. Sobald es ins Sündhafte geht oder sobald es an die Grenze überschreitet, muss ich es nicht mehr ertragen. Aber alles, was noch im Toleranzbereich ist und die Gemeinschaft der Heiligen nicht stört, das muss ich ertragen. Kolosser 3,12. Biblisch hier nüchtern, sie sagt, so zieht nun an als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut und ertraget einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Versteht ihr? Die Bereitschaft zu vergeben, die Bereitschaft Friede zu machen, das ist doch der Garant, dass bei mir die Gemeinschaft der Heiligen funktioniert, dass bei mir die Gemeinschaft zu meinem Jesus funktioniert. Wie schrecklich, wenn das zerstört wird. Drum sagt der Paulus, da braucht man Mut dazu. Langmut, Demut, Sanftmut. Da steht nicht umsonst immer Mut dahinter. Da braucht man Mut dazu, das wirklich zu tun. Und er sagt, das ist wichtig. Genauso 1. Petrus 5,5. Wir sind in einer Zeit, wo alles sich ändert. Wir haben heute die Auswirkungen der 68er-Generation. 68 war ja der letzte Schub der Endzeit, wo es voll endgültig in die Zerstörung ging. Also ich bin alt genug, um das noch miterlebt zu haben. Und die Älteren wissen, von was ich rede. Dass alles, was vor Gott heilig war und alles, was vor den Menschen anständig war, auf den Kopf gestellt wurde und in den Dreck gezogen wurde. Oder vieles vielleicht. Ich will nicht sagen alles, aber vieles. 1. Petrus 5,5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Dass man eine gewisse Ehrfurcht hat vor jemand, der älter ist. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn jemand 20 oder 30 Jahre Kämpfe in der Gemeinde Jesu ausgeführt hat, dann mag er vielleicht dem Ideal nicht entsprechen, das ein anderer hat, ein Jünger, aber der soll zuerst mal seine Hörner abstoßen und zuerst mal lernen, was überhaupt Sache ist. Wisst ihr, die meisten Gläubigen sind narbenbedeckte Krieger und der Kampf im Reich Gottes ist kein Ausflug. Sondern das ist wie wenn du mit einem Lastwagen an der Front fährst, wo die Kugeln pfeifen und wo es Tote gibt. So ist das Reich Gottes. Das ist kein Vergnügungsdampfer. So ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und wenn du mal siehst, wie jemand als Frontkrieger jahrelang gekämpft hat, vor dem habe ich ja Ehrfurcht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich einen alten Bruder sehe, der den Kampf des Glaubens gekämpft hat, Glaube gehalten hat, ziehe ich den Hut. Da bin ich beeindruckt. Steht ihr? Das sagt die Bibel, das gehört mit dazu, die Gemeinschaft der Heiligen sauber zu erhalten, indem man einfach diese Dinge dann auch pflegt und bestimmte Regeln einhält und sich anständig benimmt. 1. Petrus 3, Vers 8, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, durch den Heiligen Geist, die Philadelphia auch, die Bruderliebe. Wisst ihr, wenn du halt siehst, wie im Fleisch sich oft die Gläubigen und Gemeinde zerfleischen, das ist schon ein Drama. Da siehst du, dass die Gemeinschaft der Heiligen nicht verstanden ist, teilweise gar nicht da ist. Man möge forschen, warum. Und dann wird es schwierig. Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen, Lobgesingen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit waren wir schon. Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das heißt, eine gewisse Ehrfurcht, das ist der Normalfall in der Gemeinde Jesu. Wenn man praxismäßig erzähle, auf die Gefahr hin, dass man sagt, du bist ein Schlingel. Das hättest du bleiben lassen, aber ich erzähle es. Ich will kein Mitleid, wenn ich es jetzt erzähle. Ich will nicht einmal Verständnis. Das möge der Herr regeln. Aber versteht ihr? Wenn ich Jahre meines Lebens zerstöre, zeitmäßig, mich kaputt mache, aus nur einem Grund, das war ein Auftrag vom Herrn, möchte ich gleich betonen, also ich will kein Mitleid, ich will keine Anerkennung, gar nichts. Aber wenn ich hier kämpfe, bis aufs Blut, und zwar, dass die Schlachterbibel nicht verschwindet, die wäre nämlich verschwunden, und zwar spurlos, du hättest die nirgends mehr gekriegt. Und dann kommen die Gläubigen und sagen dir, wie kann man so einen Quatsch machen? Versteht ihr? Da können die Gläubigen sagen, das ist doch sinnlos, was du tust. Du hättest doch deine Zeit für Verkündigung einsetzen können, du hättest doch jetzt was tun können. Oder mir sagen zu Deutsch Karl Hermann, was soll das? Und dann kann man eigentlich die Aussage, selbst wenn das nur jemand sagt, habe ich nur ein gewisses Verständnis, weil er vielleicht die Zusammenhänge nicht kennt. Aber wenn dann jemand, den ich intelligent genug einschätze, dass er das beurteilen kann, dann mir sagt, warum er das denkt. Nämlich mit dem Argument, ich habe doch eine, ich habe doch eine. Versteht ihr? Hat mir mal ein Bruder gesagt, ich habe doch eine. Du musst sagen, Entschuldigung. Du hast doch eine, weißt du, mit meinen Kindern, soll die keine haben? Oder wenn der Herr verzieht, die Kinder der Kinder, soll die keine haben. Wisst ihr, ihr versteht, was ich meine. Voll brüderlicher Liebe. Ich muss doch sagen, dass meine Bedürfnisse nicht die Bedürfnisse dieses Universums sind, oder? Wisst ihr, meine Bedürfnisse sind relativ einfach, relativ klar zu erkennen und vielleicht manchmal auch dumm, gebe ich offen zu. Aber meine Bedürfnisse sind relativ primitiv. Aber es gibt wieder andere Leute, die haben völlig andere Bedürfnisse. Soll ich jetzt sagen, deine Bedürfnisse sind böse, taugen nichts, weil sie nicht meine Bedürfnisse sind? Jetzt sind wir bei der Gemeinschaft der Heiligen. Jetzt sind wir bei der Liebe untereinander. Jetzt sind wir bei der Bruderliebe. Und ich sage, Bruder, wenn du die Bedürfnisse hast, will ich für dich sorgen. Wisst ihr, wie ich meine? Manchmal musst du was investieren, was opfern, um was herbeizuführen. Manchmal ist es auch falsch, dass man es richtig versteht. Wir haben Brüder so lange mal, wirklich haben sie mich gebettelt, dass ich ihnen ein Erntedankfest halte, obwohl ich ihnen immer wieder gesagt habe, Bruder, ich kann kein Erntedankfest halten, ich habe keine Beziehung zu dem. Dann haben sie mich so lange gebettelt, bis ich weich geworden bin, dann bin ich hin, habe ein Erntedankfest gehalten. Ich weiß inzwischen ganz sicher, dass sie mich nie mehr holen. Das ist sicherer. Ich habe ihnen Erntedank gehalten, aber völlig andere Erntedank. Ihr versteht, was ich meine. Ich sage nicht immer, dass alles richtig ist. Aber ich muss die Bedürfnisse der anderen sehen. Versteht ihr? Ich muss manchmal sagen, du, wenn du das Bedürfnis nicht hast, ist okay, aber sei barmherzig mit dem da draußen, der hat wieder andere Bedürfnisse. Wisst ihr, das fängt da nochmal Bibelübersetzung. Da machst du einen ganz großen Druck bei der einfachsten Aufgabe, das wirklich schon fast Großdruck ist. Da kommen die anderen und sagen, warum ist die so groß, so sperrig, so dick? Und ich sage, das ist richtig, mich stört es auch, ehrlich gesagt. Aber dafür hast du Großdruck. Alle, die schlecht zählt, haben Großdruck. Das ist doch traumhaft. Eine Standardausgabe, die schon fast Großdruckformat hat. Da musst du dann wieder sagen, danke. Ihr begreift. Ich muss meine Bedürfnisse vom Altar opfern, dass die Gemeinschaft der Heiligen funktioniert und muss nach den Bedürfnissen der anderen zählen. Wisst ihr, was da manchmal hilft? Wenn ich hinsitze und vom Herrn praktisch bete und sage, Herr, lass mich sehen, und zwar mein eigenes Leben, mein Verhalten, wie du mich siehst. Und zwar jetzt nicht bloß bezüglich der Sünde. Wisst ihr, wir beten immer, lass mich sehen, wie du mich siehst, wegen der Sünde. Das ist auch richtig. Aber lass mich doch einmal mich sehen, wie du mich siehst, bezüglich der Gemeinschaft der Heiligen. Bezüglich der Liebe untereinander. Bezüglich dessen, wo ich ein Sturkopf bin. Bezüglich dessen, wo ich egoistisch bin. Bezüglich dessen, wo ich dir aus der Schule laufe. Wisst ihr, ich glaube, unsere Augen würden aufgehen und vielleicht würden sie sogar an mancher Stelle überlaufen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den möchte ich am Schluss doch nicht verhehlen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Das ist ein Problem. Römer 15, 14, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Steht im Griechischen Nuteteo. Das ist ein Wort, also das Parakaleo, das kommt vom Paraklet. Das meint immer das seelsorgerliche Ermahnen, das eher Hätscheln, ihr versteht, wie ich meine, das eher Zurede, eher Mut machen. Aber hier sagt er, es gibt eine Art, Nuteteo ist an die Gesinnung appellieren. Das ist nichts anderes wie das, was im Deutschen mit ins Gewissen reden gemeint ist. Und damit sagt er praktisch, ich bin überzeugt, dass ihr fähig seid dazu. Sollen wir ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht überzeugt, dass wir fähig sind. Ich bin nicht einmal überzeugt, dass ich hier 100% fähig bin, sondern da gehört eine bestimmte Gütigkeit dazu. Da musst du es mit dem anderen vollständig gut meinen, nicht mit mir. Versteht ihr? Der Mensch ist immer ein Egoist. Ich will, dass es läuft, wie ich will. Ich will letztendlich Leder, Goldschnitt. Ich will so einen Druck. Ich will letztendlich eine Versammlung, wo die Frauen links, die Männer rechts sitzen. Ich will eine Versammlung, wo jeder so aussieht, wie ich will. Ich will, dass der Bruder nicht so laut ist am Anfang. Der andere sagt, ich will, dass da hinten kein Grabestill ist, sonst komme ich gar nicht mehr. Der dritte sagt, und der, wo Einleitung macht, gefällt mir auch nicht. Ich will den anderen. Und der, wo predigt, gefällt mir auch nicht. Ich weiß, was die sagen. Zu mir sagen sie, was will der Schreier? Schau klar, gell? Ich sage, der Sanftmütige kommt das nächste Mal. Ihr müsst nur warten. Aber ihr versteht, was ich meine. Immer ich will. Das ist nämlich das Problem. Und Ermahnung heißt, hier ins Gewissen reden, kann ich nur, wenn ich es mit dem gut meine. Ihr versteht? Wenn ich nicht meine Bedürfnisse sehe, sondern dem seine. Wenn ich sage, was muss ich jetzt tun, selbst wenn der mich dann nicht mehr mag, um dem zu helfen. Das ist ins Gewissen rede. Das ist diese Gütigkeit. Ich muss jetzt was tun, wo die anderen dann sagen, du bist jetzt zu hart gewesen, du bist jetzt zu weich gewesen, aber ich tue es, um dem anderen zu helfen. Ich bin überzeugt vor Gott, das ist, weil ich es gut mit ihm meine. Jetzt mache ich es richtig. Wisst ihr, die Haltung, das ist Gemeinschaft der Heiligen. Versteht ihr? Ich habe die Woche mit meinem alten Bruder gesprochen, den ich schon lange kenne. Und er sagte, ach ja, wir haben ein Problem. Er hat gesagt, wir haben ein Problem im Raum, hat mir der Raum gesagt. Dann habe ich ihm den Namen gesagt. Ich sage, dein Problem heißt, Doppelpunkt. Ja. Dann haben wir so gesprochen, dann sagt er, ah ja, der hat zu mir gesagt, du bist ja ein ganz harter gewesen früher. Jetzt bist du ja ein bisschen weicher. Und ich sage, was hat das jetzt für einen Wert? Was sind das für Statements? Wenn ich voll Gütigkeit bin, dann kann es sein, ich muss stahlhart zu jemand sein, um ihn zu retten. Wenn ich voll Gütigkeit bin, kann ich sagen, ich muss wachsweich sein und die anderen müssen mich verlästern dürfen und sagen, du bist ein Laschi, um den zu retten. Ihr merkt, was Gemeinschaft der Heiligen ist. Vor Gott in Christus handle ich und Mach wirklich das, was Agape bedeutet. Unter aller Umstände, egal was es mich oder denjenigen kostet, das Beste für den Dritten zu suchen, egal zu welchem Preis, das ist Agape. Ich suche das Beste, kostet es, was es wolle, für mich oder ihn. Und das ist das, was der Paulus hier meint. Er sagt, ich hoffe doch, dass ihr voll Gütigkeit seid. Bei ihnen sagt er überzeugt, ich hoffe, dass bei uns auch ist. Voll Gütigkeit, dass man so gut mit dem anderen meint, dass man ins Gewisse reden kann. Wisst ihr, und ich lasse mir von jedem ins Gewisse reden, bei dem ich den Eindruck habe, er meint es gut mit mir. Aber ich bin auch so, wenn ich merke, dass das Lumperei ist, lass mir nicht ins Gewisse, sei hier auf. Du nicht. Zeig zuerst mal, dass du wirklich echt bist. Wisst ihr, da ist was dran. Das wirkt auch nur auch bei der Gemeinschaft der Heiligen, wenn ich wirklich es gut meine. Merkt ihr was? Da kommt ganz viel von der Gesinnung. Wo kommt das Gutmeine her? Das kommt daher, wie ich vor Gott in Christus stehe. Das kann man nicht machen. Ich darf nicht noch meine Gefühle gehen, nicht noch meine Eindrücke, nicht noch dem, wie ich es gern hätte. Matthäus 5, 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh hier zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Also Geschwister, darf ich es mal ganz deutlich sagen, wenn du es aushältst, wenn du es wirklich aushältst, zum Mahl zu gehen, zum Tisch des Herrn zu gehen, das Brot zu brechen und du hast mit jemand wirklich, wirklich Streit und du kannst das aushalten, ohne das auszuräumen, dann stehst du nicht in Ordnung mit Gott. Bist nicht in Ordnung mit Gott, dann stehst du nicht richtig. Es hält ein normaler Gläubiger nicht aus. Ich habe in den letzten 20 Jahren, ich glaube, dreimal das Mahl vorbeigelassen. In der Regel, wenn die Person, wegen der ich es vorbeigelasse, da ist, geht er nicht aus dem Raum raus, wenn man Amen sagt am Schluss, ohne dass ich es mit ihm geregelt habe. Versteht? Das ist der Normalfall. Es sei denn, es sind atmosphärische Störungen, wo alles geschwätzt ist und wo es nichts mehr zu schwätzen gibt. Das gibt es auch. Dann muss ich sagen, geh du deinen Weg, ich gehe meinen. Ist was anderes. Aber wenn da wirklich Spannungen sind, dann müssen die geregelt werden. Die Bibel sagt ganz klar, bevor du dein Opfer bringst. Jetzt kommen wir zum Punkt, was ist, wenn die Gemeinschaft nicht funktioniert? Die funktioniert aus zwei Gründen nicht. Einmal Sprüche 18, 19. Also sie funktioniert hier immer nicht, wenn man nicht im Lichte wandelt. Aber es gibt Sprüche 18, 19. Da sagt die Bibel, ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Du musst dir auch bewusst sein, dass man, das weiß ich auch, das hat mir halt der Chef beigebracht, ich habe es auch live genug erlebt, weil mein Mund ist manchmal wie ein Schwert. Wenn du mit Worten etwas zerstörst, dann kann es sein, dass du lange Zeit brauchst, dass das wieder in Ordnung kommt. Steht hier. Es kann sein, dann musst du viel investieren, dass du den anderen wieder gewinnst. Da geht es nicht mit zwei Sätzen, sondern da muss man investieren. Das ist theoretisch immer leicht, praktisch unendlich schwer, wenn man ja nie dran denkt. Man denkt immer, wenn man Entschuldigung sagt, ist es vorbei. Aber manchmal muss man investieren. Das gehört auch dazu. Und notfalls braucht man 10 Anläufe, bis man investieren kann. Wenn man einfach selber zu vernagelt ist. Das ist ein Punkt. Aber Vers 1 vor 18. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet. Der alte Schlachter hat geschrieben, treibt seine Liebhaberei. Wisst ihr, es gibt eine Gemeinschaft der Heiligen, die gebrochen wird, weil sich jemand absondert vor den Heiligen, weil er seine Liebhaberei treibt. Was willst du machen? Du kannst ihn nicht zwingen. Du kannst niemanden zwingen. Bloß man muss bedenken, dass die Bibel sagt, wenn ein Haus in sich selber uneins ist, geht es unter. Das ist nicht ungefährlich. Das ist die eine Seite, wo sich jemand selber absondert, sich jemand selber aus der Gemeinschaft rausnimmt, selber die Gemeinschaft bricht, aus Liebhabereigründen, weil er selber eigene Vorstellungen hat. Da kannst du nichts machen. Entschuldigung, was soll ich tun? Ich kann dich nicht zwingen. Das nächste ist, wo ich von Gott gefordert bin, zu handeln. Das ist das Bitterste. 2. Timotheus 2, 24, das ist so ein Übergangsbibelstelle, wo sie sagt, wegen der Gemeinschaft der Heiligen, auch wenn etwas vorliegt, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Wisst ihr, manche Dinge musst du ertragen. Also ich sage es ja herrlich, ich habe schon... Ich wundere mich manchmal. Manchmal kann ich es schlucken, manchmal nicht. Aber wenn du dir überlegst, was du manchmal Bosheit gesagt kriegst, wisst ihr, nicht Sünde, dass du einen packen kannst oder sie packen kannst, das geht noch nicht. Wisst ihr, diese kleine Bösartigkeit, diese Bosheit, diese kleine Bemerkung, wo verletzt, wo man genau, sagt die Bibel, das musst du ertragen. Das heißt, wenn du jemand bist, der wirklich erwachsen ist in Christus und du willst die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen pflegen, dann musst du lernen, das zu ertragen. Du musst es lernen. Die Bibel sagt ganz klar, du musst es lernen. Wenn der andere noch nicht in Sünde lebt, aber daneben ist, dass er nur der Buße durch Sinnesänderung wieder rauskommt, dann musst du trotzdem, wenn er dich noch so ärgert, musst du für ihn beten. Du musst gucken, dass er nüchtern wird. Du musst darum kämpfen, dass er aus dem Fallstrick des Teufels rauskommt. Das musst du. Du kannst nicht sagen, der oder die, sondern du musst um die Seele kämpfen, dass wieder Gemeinschaft der Heiligen zustande kommt. Wenn es dann nicht kommt, Entschuldigung, da geht's nicht. Aber du musst kämpfen. So lange geht es noch einigermaßen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo Handler angesagt ist. Da hast du keine Chance mehr. 2. Thessalonicher 3,14. Wenn eine bestimmte Verhärtung eintritt, ja, was machst du? Versteht ihr? Ich habe früher Folgendes gemacht. Ich habe ganz lang gar nichts gemacht. Dann habe ich draufgeschlagen, was draufzuschlagen ist. Das heißt, ich habe nur die gar nicht Form gewählt und dann die ganz harte. Dazwischen habe ich nichts gemacht. Bis mir der Herr dann beigebracht hat, dass das wohl primitiv ist und wohl völlig daneben ist. Das entspricht meinem Charakter, schwarz-weiß. Und der hat mich dann gelernt. Mein Chef hat immer gesagt, du hast keinen Dimmer. Der Herr hat mir dann den Dimmer eingebaut. Ist auch wieder einfach. Da kommen nämlich die, die es genauso gern haben, schwarz-weiß und sagen, Karl Hermann, wirst du jetzt lau? Sag ich, nee. Soll ich jetzt sagen, weise? Das wäre wieder arrogant. Und ich sage dann einfach, ich habe was gelernt. Und da gibt es jetzt eine Form, 2. Thessalonicher 3,14, die sagt ganz einfach, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und hab keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Das ist das Schneiden. Es gibt einen Punkt, wo du mit jemand klar die Sache abgeklärt hast und es geht nichts mehr. Und die Grundlinie wird gebrochen, der Gemeinde, dann musst du eine gewisse Distanz einnehmen. Dass der andere es merkt, das ist wohl eine Distanz. Es ist nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen, es ist Distanz. Es ist keine Sünde, da können auch beide zum Abendmahl, das ist gar kein Hindernis, aber es ist eine Distanz. Da ist was zu regeln. Das ist die milde Form der Gemeinde zu suchen. Dann kommt natürlich die ganz harte, 1. Korinther 5, wenn es offene Sünde da ist, dann muss man jemanden hinaustun. Aber es kommt jetzt oft vor, dass die Leute fordern und sagen, tu jemand hinaus, solange noch das Übergangsstadium ist. Das ist falsch. Ich darf erst hinaustun, wenn die Sünde offen auf dem Tisch liegt, wenn es klar ist, dann darf ich hinaustun. Vorher muss ich die Instrumente spielen lassen. Vielleicht gar nichts tun, vielleicht einfach ertragen, vielleicht schneiden, irgendwas von diesen Formen muss ich tun. Warum? Nicht um meine Seele zu befriedigen, sondern um die Gemeinschaft der Heiligen herbeizuführen. Ihr versteht? Die Gemeinschaft der Heiligen ist so kostbar, dass man alle biblischen Mittel und alle Register ziehen muss, um letztendlich dieses Kostbare zu erhalten. Und dann wird nämlich das passieren, was die Bibel wirklich sagt, dass die Außerstehende sehen werden, dass es echt ist, nämlich weil wir uns lieben. Dann zählt sie, dass wir uns lieben, auch wenn wir anderer Meinung sind, dass wir aber dann eingreifen, wenn Sünde passiert, dass dann die Liebe aufhört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr glaubt nicht, wie die Leute, wenn jemand in offener Sünde lebt, der zu uns kommt, wie die beobachtet. Und dann erwartet sie auch, zu Recht, biblisch, dass eine Gemeinde handelt. Wenn dann eine Gemeinde Wischiwaschi macht und die Sünde zulässt, dann ist sie erledigt, rufmäßig. Man muss hier biblisch handeln, in jeder Ebene. Ganz sachlich, was soll ich jetzt tun, wenn ich sowas höre? Das ist ganz einfach. Ich muss als Gläubiger mir zuerst einmal bewusst sein, dass die wahre Gemeinschaft die Gemeinschaft der Heiligen ist. Und jetzt sage ich es einmal ganz hart, dass ich in der Gemeinde, wenn ich andere noch bekomme, eine andere Form, dass ich die auch genießen kann. Aber im tiefsten Grunde hat nur einen Wert die Gemeinschaft der Heiligen. Das, was durch diese unsichtbare Verknüpfung passiert. Also muss ich dafür sorgen, dass die passiert. Wie passiert die bei mir? Die passiert bei mir nur auf eine einzige Art und Weise biblisch, indem ich im Lichte wandle. Indem ich vor Gott jede bewusste Sünde aufgebe, indem ich mich mit Christus gekreuzigt habe. Überall, wo ich sündhaft Kompromisse gemacht habe, die ich alle aufgebe und sage, Herr, vor dir, vor Gott in Christus bringe ich mein Leben in Ordnung. Das heißt, ich muss mein Leben in Ordnung bringen, vor Gott und Menschen. Und dann flammt die Gemeinschaft der Heiligen schlagartig wieder auf. Wisst ihr, ich muss nochmal ganz ehrlich sagen, das Beispiel, das ich erklärt habe vorher mit diesem Mann von den Exklusiven, das fasziniert mich mehr als alles andere, weil ich weiß, wie man auf diesen Ebenen überregional sich die Schädel einschlägt und streitet. Und wie schnell man da dabei schon gesagt hat, wenn der sowas sagt, kann er nicht wiedergeboren sein. Das hat es dann ganz ruckzuck. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie das kommt. Wenn hier wirklich Gemeinschaft der Heiligen entstehe, kann ich das was Kostbares, wie viel kostbarer ihre Ortsgemeinde, wenn die Gemeinschaft der Heiligen da ist. Aber dazu muss ich im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Und dazu muss Römer 12, 1 bis 3 passieren, meine Ganzhingabe. Nämlich, dass ich meine Gesinnung erneuern lasse von mir Jesus selber in der Gemeinschaft, dass ich sehe, dass meine Bedürfnisse nicht entscheidende sind, sondern dass die Bedürfnisse, wie der Herr es mir anzeigt, auch für andere entscheidend ist. Und der Herr still meine Bedürfnisse dann trotzdem. Das heißt, geistlich muss ich mir klar sein, was will der Herr? Ich habe schon zu Leuten gesagt, der Aluf hat das Treffen gesagt, er hat gesagt, der Karl Hermann hat wenige Freunde, viele Gegner. Das stimmt. Ich habe schon gesagt, es ist ganz einfach. Solange der Herr mir einen Auftrag gibt, ziehe ich den durch, wenn bloß noch einer da ist. Wenn der Herr den Auftrag zurückzieht, da können Tausende da sein, dann ziehe ich mich zurück. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich stehe vor Gott als Mensch. Da stehe ich und da stehst du. Ich habe bloß jetzt mein Beispiel genommen, um es begreiflich zu machen. Ich stehe vor Gott in Christus. Und da bin ich verantwortlich. Aber ich muss prüfen, ob meine Haltung so ist, dass sie ein Wandel im Licht nicht stört, und dass sie vor allem die Gemeinschaft der Heiligen nicht zerstört. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn ich das tue, dann sollte, und mit dem möchte ich schließen, weil das ist meine Lieblingsstelle, es gibt keine schönere. Also man kann über alle Psalmen wunderbar reden, aber es gibt einen Psalm, da können wir alles weglegen. Dieser Psalm ist der Höhepunkt aller Höhepunkte. Dieser Psalm ist die totale Bibelstelle. Es ist die Stelle, wenn man die Gemeinschaft der Heiligen, wenn man die beschreiben will, muss man nur das Ding lesen. Es ist fantastisch. Psalm 133, ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Gemeinschaft der Heiligen. Wie das feine Öl von dem Haupt. Das ist Epheser 5, 14. Dann fängt die Geisteswirkung über die Ämter an. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Alte Bibelübersetzungen. Alle, wo Hilfe nötig hatten, sind zum Hohepriester gekommen, hier Bild auf Christus, und haben das Saum seines Kleides ergriffen. Das heißt, da siehst du, dann kommt Hilfe. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wo Gemeinschaft der Heiligen ausgelebt wird, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt ist, wo die Salbung Jesu Christi echt ist, dort kommt nicht nur Hilfe, sondern dort sagt die Bibel, dort ist Leben bis in Ewigkeit, dort bekehren sich die Leute. Das heißt, wenn ich dafür sorge, dass bei mir die Gemeinschaft der Heiligen in Ordnung ist, sorge ich dafür, dass die Wirkungen des Leibes Christi da sind. Ich sorge dafür, dass ich Leute bekehre. Das heißt, ich bin verantwortlich, was passiert. Weißt du, was das heißt? Du bist auch verantwortlich. Ich und du, wir zwei, wir sind verantwortlich. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der noch nicht bekehrt ist, du bist nicht verantwortlich. Noch nicht. In der Sekunde, wo du dich bekehrst, bist du verantwortlich. Du bist verantwortlich, dass du dein Leben mit Gott in Ordnung bringst und dich bekehrst, heute, wenn er seine Stimme hört. Aber wir, die wir das getan haben, wir sind verantwortlich, dass die Gemeinschaft der Heiligen funktioniert. Und nochmals der Schlussgedanke. Die Gemeinschaft ist mit Gott und seinem Sohne Jesus Christus. Es ist nichts aus dem hohlen Bauch. Es ist eine Gemeinschaft im Heiligen Geist. So wie ich zum Herrn und zu Gott, dem Vater, stehe, so wie der Heilige Geist mein Herz erfüllt, so wird die Gemeinschaft der Heiligen praktisch ablaufen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, möchte einfach danken, dass du uns die Gemeinschaft nicht entzogen hast, dass du in Mitte des goldenen Leuchters wandelst, dass du unsere elende Herzen zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hast, trotz aller Verkehrtheit, und dass diese Gemeinschaft der Heiligen funktioniert, trotz unserer Schwachheit. Ich möchte einfach anbeten für diese Wahrheit, dass du so treu zu uns bist, auch zu deiner Gemeinde, und sie so durchbringst. Ich möchte auch danken für jeden Fall, wo die Gemeinschaft der Heiligen funktioniert. Aber gib uns einfach Gnade, geöffnete Augen, dass wir die Gemeinschaft der Heiligen pflegen, im Heiligen Geist, durch einen Wandel im Licht, Dass wir aber auch, wenn du befiehlst von deinem Wort her, dass wir dann beginnen, diese Instrumente auch der Zucht einzusetzen. Und dass wir letztendlich etwas sein können zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Und dass wir so handeln, wie du handeln würdest. Dass du als Haupt die Gemeinde wirklich steuerst. Und dafür danke ich dir. Amen.